Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. am Sonntag, dem 2. November 2025, gleich dem 11. Oban 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdol Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Liebe Freunde, wir sagten, dass die Volkslieder einen wichtigen Teil der Farsi-Folklore bilden. Ein wichtiges Merkmal dieser volkstümlichen Liedertexte ist der Inhalt. Manche Liedertexte dienen als rhythmische Begleitung für Spiele, andere sind Schlaflieder oder gehören zu Märchen. Wiederum andere sind romantisch oder satirisch. Bei den Spielliedern, die in der Mehrzahl für Kinder sind, haben wir es mit schön klingenden Prosa zu tun. Typisch ist für diese Lieder, dass sie je nach der Gegend, wo sie üblich sind, variieren. Ein weit verbreitetes Spiel für Kinder im Iran ist Varchidanepo, wörtlich das Bein einziehen. Der Text zu diesem Spiel beginnt wie folgt: Atal Matal Tutule Gave Hassan Chejure. Atal Matal Tutule, wie sieht die Kuh von Hassan aus? Bei diesem Spiel sitzen die Kinder nebeneinander auf dem Boden und haben die Beine ausgestreckt. Eines von ihnen klopft, während das Lied gesungen wird, bei jeder Silbe der Reihe nach den anderen auf die Beine. Das Kind, das bei der letzten Silbe an der Reihe ist, muss ein Bein einziehen. Schließlich bleibt am Ende nur noch ein Kind übrig, welches nicht die Beine eingezogen hat. Bei einigen Volksliedern ist der Text sehr gefühlsbetont. In der Farsi-Sprache gibt es viele solcher lyrischen Texte, wie zum Beispiel: Gestern Abend, als es geregnet hat, kam meine Holde an den Dachrand. Ich ging, um ihre Hand zu küssen. Ihre Hand war zart und blutete. Das Blut tropfte ins Gartenbeet. Es kam ein Blumenstrauch hervor. Ich wollte die Blüte pflücken. Da zerfiel sie in Blütenblätter. Ich wollte ein Blütenblatt einfangen, da ward es eine Taube und stieg in die Luft. Da wollte ich die Taube fangen, aber sie wurde ein Reh und lief vor die Stadt. Da lief ich, um das Reh zu fangen, aber es wurde ein Fisch und schwamm ins Meer hinaus. Weiteres über die Texte von volkstümlichen Melodien erfahren Sie beim nächsten Mal. Jetzt wollen wir die Geschichte von Malik Jamschid und Emires Pferd Fohlen fortsetzen. Sie erinnern sich, der König hatte für seinen Sohn Malik Jamschid nach dem Tod seiner Mutter ein Meerespferd Fohlen besorgen lassen. Aber die Stiefmutter wollte Malik Jamschid aus dem Weg räumen. Jedoch warnte das Meerespferd Fohlen den Prinzen vor den heimlichen Plänen der Stiefmutter. Der junge Prinz floh schließlich im letzten Moment mit seinem geliebten Fabelwesen, dem Meerespferd. Die beiden erreichten eine andere Stadt. Malik Jamschid kaufte einem Hirtenjungen Kleidung ab. Dann versteckte er die Prinzenkleider in der Satteltasche und verabschiedete sich von seinem Meerespferd. Malik Jamschid betrat die Stadt. Er klopfte an eine Gartenpforte, aber niemand öffnete sie. Ein Bächlein floss unter der Mauer hindurch in den Garten hinein. Da nahm Malik Jamschid einen Stock und wühlte damit den Grund auf, so dass das Wasser schlammig wurde. Plötzlich öffnete sich die Gartenpforte und ein alter Mann schaute heraus. »Warum trübst du das Wasser? Dies ist der Garten des Königs. Jeden Abend kommen seine Töchter spazieren. Wenn sie sehen, dass das Wasser verschmutzt ist, dann kann ich etwas erleben.« Malik Jamschid sagte, »Ich bin fremd in dieser Stadt.« Der Gärtner schlug ihm vor, sein Gehilfe zu werden, doch stellte er eine Bedingung. Die Töchter des Königs kommen jeden Tag in diesen Garten. Sie dürfen dich nicht sehen.
Der König dieser Stadt hatte drei Töchter, die waren alle drei sehr schön. Sie kamen nachmittags zum Spazieren in den Garten. Der Gärtner breitete neben dem Bach einen Teppich auf einer Holzpritsche aus und brachte ihnen etwas zum Essen. Die Mädchen blieben bis Sonnenuntergang. Der Gärtner überreichte jedem von ihnen beim Abschied einen frisch gepflückten Blumenstrauß. Nach ein paar Tagen bat Malik Jamschid den Gärtner um Erlaubnis, die Blumensträuße anzufertigen. Der alte Mann erlaubte ihm, einen Blumenstrauß zusammenzustellen, aber nur für das jüngste Mädchen. Also machte sich Malik Jamschid ans Werk und band einen wunderschönen Blumenstrauß zusammen. Der Gärtner brachte die drei Sträuße für die Mädchen. Als die drei den Blumenstrauß der jüngsten Königstochter sahen, wunderten sie sich, denn zum ersten Mal hatte ihnen der alte Gärtner einen Blumenstrauß gebracht, der wirklich schön war. Sie riefen den alten Mann. Der sagte, dass sein Gehilfe diesen Strauß zusammengestellt hat, es sei sein Neffe. Da sagten die Mädchen, sein Neffe solle morgen alle drei Blumensträuße anfertigen. Der Gärtner war einverstanden. Die Mädchen freuten sich jeden Tag über die schönen Blumensträuße von Malik Jamschid. Da dachten sie, es kann nicht sein, dass dieser Gehilfe der Neffe des Gärtners ist. Als der Gärtner wieder einmal die drei Blumensträuße brachte, sagten die drei Königstochter, »Du musst den, der diese Sträuße anfertigt, herbringen.« Der Gärtner versprach es, aber er kam zitternd zu Malik Jamschid zurück. Malik Jamschid gab sich am nächsten Tag besonders viel Mühe mit den Blumensträußen. Er legte sie auf ein Tablett und brachte sie herbei. Als erstes verbeugte er sich und verhielt sich so, wie er es bei den Bediensteten im Palast seines Vaters gesehen hatte. Als er das Tablett mit den Blumensträußen vor die Prinzessinnen gestellt hatte, entfernte er sich im Rückwärtsgang. Die Mädchen hatten den Jüngling genau beobachtet und bemerkten, dass es kein Gartengehilfe sein kann. Denn welcher Gehilfe kannte dieses Zeremoniell? Es schien, dass dieser Jüngling von Anfang an in einem Königspalast groß geworden war. Die Mädchen hatten dem Gärtner jeden Tag drei Silbermünzen gegeben, aber an diesem Tag gaben sie Malik Jamschid drei Münzen aus Gold. Der nahm die Münzen und brachte sie dem Gärtner. Es vergingen einige Tage. Da sagte der Gärtner zu Malik Jamshid: Heute sind die Königstöchter auf der Jagd und werden nicht kommen. Er sagte, dass er selber auf den Bazar gehen muss. Dann verabschiedete er sich. Malik Jamshid aber hatte Sehnsucht nach seinem Meerespferdfohlen. Also zündete er eines der Haare aus der Pferdemähne an. Da stand das junge Pferd plötzlich vor ihm. Malik Jamshid legte die Prinzenkleider an, bestieg sein Pferd und ritt durch den Garten. Zufällig aber hatte die jüngste Königstochter sich erkältet und war nicht mit den Schwestern auf die Jagd gegangen. Sie stand am Fenster des Palastes und sah vom Weiten Malik Jamshid auf dem schönen Pferd sitzen. Da verliebte sie sich auf einen Schlag. Sie sah, wie Malik Jamshid schließlich von seinem Pferd abstieg, die Prinzenkleider wieder abstreifte und in die Satteltasche steckte. Darunter trug er nur die Kleidung eines Schafhirtens. Sie sah auch, wie er der Pferdemähne einige Haare auszog und das Pferd schließlich den Garten verließ. Da wusste die jüngste Königstochter, dass er in Wirklichkeit ein Prinz war, der sich als Gärtnergehilfe ausgab. Aber sie wusste nicht, warum er das tat. Das Mädchen dachte sich einen Plan aus, wie sie die Frau des Prinzen werden könne.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Nader Ismail Zadeh mit dem Titel Birke, das heißt Der Teich.
ببین مهتاب روی دست آفتاب تموم آسمون تو برکه آب قریب شب زده خورشید و بشناس قریب تشنه لب دریار و دریار ببین مهتاب روی دست آفتاب تموم آسمون برکه آب قریب شب زده خورشید و بشناس غریق تشنه دریا رو دریا این تنگ غروب آفتابه باید مهتاب جای من بتابه باید مهتاب جای من بتابه
همه آین رو بودم شنیدم نگاه مار رو با جون خریدم همه آینه ها بودن شنیدن نگاه ما رو با جون خریدن گروهی با دل و جون هم بستن به پای ما بودن تا شکستن
تو هم آینه ای آینه ای سا
چشمت عکس ماه صاف و شفاف، تو قلبت داشته باش نور پگاه، و مبادا گم کنی خورشید و ماه. تو هم آینه ای آینه ای صاف، تو چشمت عکس ماه صاف و شفاف، تو قلبت داشته باش نور پگاه، و مبادا گم کنی خورشید و ماه.
نبی خورشید بود و مرتضا ما، زمین و آسمون دلهای آگاه. نبی خورشید بود و مرتضا ما، زمین و آسمون دلهای آگاه.
ببین مهتاب روی دست آفتاب، تموم آسمون تو برکه آب. قریب شب زده خورشید و بشناس، قریب تشنه دریا رو دریا. ببین مهتاب روی دست آفتاب، تموم آسمون تو برکه آب. قریب شب زده خورشید و بشناس، قریب تشنه دریا رو دریا.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdulbalagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdulbalagha.
Liebe Hörerfreunde, wir haben die Merkmale der Khawarij, Kharijiten, beschrieben. Mit Kharijiten sind diejenigen gemeint, die im Safin-Krieg Imam Ali erst zu einem Schiedsspruch zwangen und ihn danach dafür verantwortlich machten, dass dieser Schiedsspruch gegen den Islam verstieß. Die Kharijiten dachten sehr oberflächlich und engstirnig. Der Schiedsspruch hatte sich also als Verrat am Koran und der Vorgehensweise des Propheten herausgestellt. Deshalb versammelte Imam Ali a.s., der bis dahin geschwiegen hatte, die Menschen um sich und sagte: Habt ihr wahrgenommen, was ich gesagt habe und was ihr nicht beachtet habt? Sie haben Verrat begangen, also ist der Schiedsspruch nichts wert. Ihr müsst jetzt dieses Versäumnis wieder gut machen und euch erneut auf den Dschihad vorbereiten, damit Muawiyah für immer besiegt wird. Der Imam schickte auch einen Boten an die Kharijiten und ließ sie wissen: Was diese beiden Schiedssprecher abgemacht haben, verstößt gegen den Koran. Ich bin auf dem Weg nach Scham, Syrien. Begleitet uns. Aber die Kharijiten ließen ihn bestellen: Es ist nicht richtig, dass wir dich zum Imam Vorsteher wählen. Dann brachen sie in Richtung Nahrawan, östlich von Bagdad, auf und wählten Abdullah ibn Wahhab zu ihrem Anführer. Unterwegs befragten sie jeden, der ihnen begegnete, über den Schiedsspruch, und wenn er nicht mit ihrer Meinung einverstanden war, töteten sie ihn. Imam Ali alaihi salam hatte zunächst nicht vor, mit den Kharijiten einen Krieg zu beginnen. Der Imam wollte nämlich so schnell wie möglich ein Heer zusammenstellen und in Richtung Scham, Syrien senden, damit sie Muawiyah ein für allemal das Handwerk legen. Denjenigen, die an ihm Kritik übten und sagten, ihr wollt uns nach Scham schicken, während die Gefahr besteht, dass die Kharijiten unsere Stadt und unsere Häuser angreifen, antwortete er: Die Kharijiten werden Kufa nicht angreifen. Sie sind das Ergebnis der Intrige, die in Scham, Syrien geschmiedet wurde. Wenn wir das Heer von Scham besiegen, werden auch sie unweigerlich besiegt werden. Imam Ali alayhi salam hat also versucht, die Kharijiten durch gut gemeinten Rat auf den rechten Weg zurückzuholen. Aber diese Leute ließen nicht von ihren Verbrechen ab. Einige heuchlerische Elemente versuchten im irakischen Heer Verschwörungen anzuzetteln. So sah sich Imam Ali alayhi salam gezwungen, mit der Waffe gegen die gewaltsamen, stumpfsinnigen Kharijiten vorzugehen. Dennoch hat er bis zum letzten Augenblick versucht, den Krieg von Nahrawan zu vermeiden. Trotz des unmenschlichen Verhaltens der Kharijiten war er auf milde Art und durch Logik darum bemüht, sie zur Einsicht zu bringen. Dies tat er auch noch in dem Moment, als die Säbel gezückt war und der Krieg zu beginnen drohte. Er sagte zu ihnen: »Warum betrachtet ihr, weil ihr denkt, dass ich mich geirrt habe und vom Islam abgekommen sei, dann auch das Volk des Propheten wegen mir als verirrt und erklärt alle anderen wegen meinen Irrtum zu Nichtgläubigen? Warum schlagen eure Säbel blind zu? Warum macht ihr keinen Unterschied zwischen Schuldigen und Unschuldigen?« Und dann legte Imam Ali a.s. den Kharijiten einen Teil der Gebote des Korans dar und nannte die Strafen für einige Sünden, damit sie sehen, dass nicht jede Sünde den Menschen zum Ungläubigen werden lassen. Er erinnerte in der Predigt 127 daran, dass der Prophet Vergehen von Muslimen gemäß den Geboten des Gesetzes ahndete, aber dass er dennoch nicht ihre Rechte am Volkseinkommen strich oder aufhörte, sie Muslime zu nennen.
Die väterlichen Mahnungen des Imams stießen jedoch bei den Kharijiten auf taube Ohren, so wurde der Krieg gegen sie unausweichlich. Alle warteten auf den Befehl zum Angriff. Da ritt Imam Ali alayhi salam in Richtung der Kharijiten. Also rief er ihnen zu: »Ich möchte euch warnen, auf dass ihr nicht morgen zwischen diesem Fluss und den Hügeln in dieser Gegend mit leblosen Leibern niedergestreckt sein werdet, ohne dass ihr vor Gott einen Beweis und eine Rechtfertigung besitzt.« Auch diese Worte hatten keine Wirkung auf die toten Herzen der Kharijiten. Dennoch wollte der Imam keinen Krieg und sagte zu seinen Kämpfern: »Kann einer von euch den Tod für das ewige Paradies in Kauf nehmen und den Koran in der Hand vor diese Leute treten und sie mahnen zu dem Buch Gottes und zu der Sunna des Propheten herbeirufen?« Kaum hatte er das gesagt, als ein junger Mann aus dem Stamme der Bani Amir sich für diesen Auftrag meldete. Er trat, den Koran in der Hand, vor die Scharen der Kharijiten und rief sie auf, das Buch und die Gesetze Gottes zu befolgen. Kaum hatte er zu Ende gesprochen, als die Kharijiten auf ihn schossen und ihre Pfeile sich in sein Gesicht bohrten. Tödlich verletzt stürzte er zu Boden, da befahl der Imam, dass sich alle auf den Angriff vorbereiten. Die Kharijiten begannen nun auch auf die Soldaten Alis alayhi salam Pfeile abzuschießen. Sie glaubten in ihrer Stumpfsinnigkeit, sie würden zu Märtyrern und ins Paradies einkehren, wenn sie im Kampf gegen die Soldaten Alis alayhi salam sterben. Die Soldaten Alis baten ihn: »O Befehlshaber der Gläubigen, sie haben ihre Pfeile auf uns abgeschossen, gebt den Befehl zum Angriff.« Aber der Imam Ali alayhi salam sagte: »Haltet ein.« Da schossen die Kharijiten wieder ihre Pfeile auf die Kämpfer des Imams ab und wieder befahl er, dass sich sein Heer beherrscht. Aber als zum dritten Mal ein Pfeilregen auf seine Soldaten herabkam, sagte er: »Jetzt kämpft gegen sie.« Der Krieg ging nach kurzer Zeit mit dem entschiedenen Sieg der Soldaten Imam Alis alayhi salam zu Ende. Die Mehrheit der Kharijiten wurde getötet und nur einige wenige konnten fliehen und ihr Leben retten. Die Anhänger Alis alaihi salam wollten ihnen nachstellen. Aber Imam Ali hielt sie zurück und sagte, kämpft nach mir nicht gegen die Kharijiten, denn der, der die Wahrheit sucht und sie verfehlt, ist nicht wie der, der das Falsche sucht und es erreicht. Die Abweichung der Kharijiten vom Glauben ging auf ihre Unwissenheit und die falsche Deutung der Religion, ihren Eigensinn und ihren Fanatismus zurück. Solche Abweichungen haben sich in der Geschichte wiederholt und die listigen Feinde haben den Unverstand und den Irrtum solcher Leute ausgenutzt. Dies ist eine Wahrheit, die in der Verheißung Imam Alis alaihi salam über ihre schlimme Zukunft beinhaltet ist. Nach dem Gefecht von Nahrawan sagte einer der Anhänger von Imam Ali alaihi salam, es scheint, dass wir schließlich von dem Übel der Kharijiten sicher sind und sie alle vernichtet haben, nicht wahr? Da sagte Imam Ali alaihi salam, nein, bei Gott, sie sind noch ein Samentropfen in den Lenden der Männer und den Schößen der Frauen. Immer wenn in den kommenden Epochen ein Zweig von ihnen erscheint und abgeschnitten wird, wird ein anderer hervorkommen und abgeschnitten werden, bis schließlich die letzten von ihnen die Menschen ausplündern. Dies war eine Warnung seitens Imam Alis alaihi salam hinsichtlich dieser abwegigen Gruppen, damit die kommenden Generationen wissen, dass solange die hohe Kultur des Korans und der Grundsätze und Werte der edlen Lehre des Islams nicht richtig erkannt werden und die Menschen nicht genügende Kenntnis besitzen, immer die Gefahr besteht, dass abwegige Gruppen wie die Kharijiten entstehen. Dies hat sich in unserer Zeit mit der Entstehung der takfiristischen Terrorgruppen in einigen muslimischen Ländern bewahrheitet.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hishmatullah Rajabzadeh mit dem Titel Nobat-e-Ishq. Auf Deutsch, Liebe ist dran.
که یه جا نسره وصل تو نتوان دیدن تا که یه جا نسره وصل تو نتوان دیدن که که ندارد دل من، که ندارد دل من طاقت هجران دیدن. بر سر کوی تو گر خوی تو این خواهد بود، بر سر کوی تو گر خوی تو این خواهد بود. دل نهادم، دل نهادم، دل هادم به جفاها فراوان دیدن. عقل بی خویشتن از عشق تو دیدن تا چند، عقل بی خویشتن از عشق تو دیدن تا چند، خویشتن بی دل و دل، خویشتن بی دل و دل، بی سر و سامان دیدن. هر شبم زلف سیاه تو نمایند به خواب، هر شبم زلف سیاه تو نمایند به خواب. تا شاید به من از، تا شاید به من از خواب پریشان دیدن. با وجود رخ و بالای تو، با وجود رخ و بالای تو کوته نظری است در گلستان شدن و سر خرامان دیدن. بر سر کوی تو گر خوی تو این خواهد بود. دل نهادم، دل نهادم، دل نهادم به جفاهای، دل نهادم به جفاهای فراوان دیدم.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge der Sendereihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Im Heiligen Koran werden einige Nahrungsmittel und Pflanzen direkt genannt. Diese Erwähnungen im Koran bringen die bewussten Menschen auf den Gedanken, ob diese auch besondere Wirkungen haben, dass sie im Heiligen Buch genannt werden. Im Laufe der Zeit und durch viele Forschungen im Bereich der Nahrungsmittel sind die schädlichen sowie nützlichen Seiten dieser Produkte konkreter geworden. Durch neuere Entdeckungen über die im Koran genannten Speisen ist deren Rolle im menschlichen Leben und ihre Auswirkung auf die Gesundheit ans Tagelicht gekommen. Zum Beispiel stellt der Koran den Honig als Heilmittel vor und heutzutage wissen schon alle über seine physikalische sowie medizinische Wirkung Bescheid. Auch Trauben und Oliven sowie Fische und das Fleisch von Halal-Tieren, sie alle haben nützliche hohe Nährwerte. Dr. Poknejot, Autor des Buches Erste Universität und Letzter Prophet, schreibt in seinem Werk, die meisten Nahrungsmittel, die im Koran und in den Überlieferungen erwähnt wurden, sind Pflanzen, denn Pflanzen sind für Körper und Seele der Menschen gesünder und nützlicher. Dennoch wird in den Koranversen und Überlieferungen nie empfohlen, Vegetarier zu sein. Es wurde nur darauf hingewiesen, weniger Fleisch, dafür aber mehr pflanzliche Nahrung zu sich zu nehmen. Wir werden Ihnen nun weitere Speisen aus dem Koran vorstellen. Der Granatapfel ist eine alte Frucht, die ursprünglich aus dem Iran stammt. Verschiedene Teile dieses Obstbaumes werden für medizinische und industrielle Zwecke verwendet. Ärzte der traditionellen Medizin bereiteten aus der Schale, den Blüten und sogar der Wurzel dieser Frucht Tees zu und verschrieben sie zur Heilung mancher Krankheiten. In der Mythologie galt diese kostbare Obstsorte als Symbol der Fruchtbarkeit. Auf alten chinesischen Malereien sind diverse Zeichnungen von Granatäpfeln vorhanden und die alten Ägypter begruben ihre Toten mit einem Granatapfel. Der Name dieser Frucht wurde mehrmals im Koran erwähnt. Auch in anderen religiösen Büchern wird sie genannt. In der Sure Al-Rahman, wo das Paradies beschrieben wird, steht: Dort gibt es Früchte, Dattelpalmen und Granatäpfelbäume. Granatäpfelsorten unterscheiden sich im Geschmack sowie in der Farbe und Größe ihrer Kerne. Diese Frucht kann sauer, süß-sauer oder süß sein. Laut Forschungen von der Landwirtschaftsorganisation der Vereinigten Staaten sind in Granatäpfeln viele Vitamine wie A, E, C, B sowie Antioxidantien, Kalium und Ballaststoffe vorhanden, die den Körper vor Krankheiten wie Krebs, Herz- und Kreislaufstörungen sowie Bluthochdruck schützen. Nach einem Bericht von BBC hat eine Gruppe von Forschern an der University of California in Los Angeles einige 65- bis 70-jährige Männer mit Prostatakrebs untersucht, die durch Operationen oder Strahlentherapien behandelt wurden. Anzeichen hatten aber gezeigt, dass die Krankheit sehr schnell wieder zurückkehrte. Sie wählten einige Patienten aus der Gruppe aus und gaben diesen täglich eine gewisse Menge Granatapfelsaft. Das Ergebnis war interessant. Bei den Patienten verlangsamte sich die Rückkehr von Prostatakrebs durch das Trinken dieses Saftes. In islamischen Überlieferungen wurde der Granatapfel als eine vollkommene und nützliche Frucht bezeichnet. Imam Qasim, Salawatullah alaih, sprach: Adam sagte zu seinem Sohn, wenn du Hunger hast, iss einen Granatapfel, dadurch wirst du satt, und wenn du satt bist, iss auch von dieser Frucht, denn sie lässt dich das Gegessene genießen. Aber der wichtigste Punkt, der in Überlieferungen über diese Obstsorte erwähnt wurde, ist die besondere Wirkung des Granatapfels auf Seele und Herz. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sagte: Demjenigen, der einen ganzen Granatapfel isst, wird Gott sein Herz und seine Seele bis zu 40 Tage erhellen und Traurigkeit und satanische Taten werden von ihm entfernt.
Dr. Reza Paknejad schreibt in seinem Buch »Erste Universität, letzter Prophet« über die Wirkung dieser Frucht auf die Erfrischung von Blut und Herz. Da der Granatapfel sehr reich an Kalium und Magnesium ist, aktiviert er die Leberzellen und vernichtet Fett und Cholesterin sowie weitere Giftstoffe. Er reguliert das Blut und erfrischt das Herz. Granatapfel erhält, wie schon gesagt, sehr viel Kalium und kann dadurch den Blutdruck senken. Neulich haben Mediziner unterschiedliche Extrakte aus verschiedenen Teilen des Granatapfelbaums pharmakologisch untersucht, um die effektive Substanz zu gewinnen, die hohen Blutdruck senken kann. Sicher hat diese Frucht noch viel nützlichere Wirkungen, als wir in diesem Programm erzählt haben. Zum Beispiel haben amerikanische Forscher der Western Reserve University Case herausgefunden, dass der Granatapfel eine entzündungshemmende Substanz enthält, die eine große Rolle bei der Verhinderung von Knorpelzerstörung und Gelenkschmerzen hat. So verhindert der Saft dieser Frucht die Vermehrung von Enzymen, die zu Gelenkschmerzen und Knorpelzerstörung führen. Außerdem ist der Granatapfel reichlich an Östrogen und verhindert somit auch die Osteoporose bei Frauen. Alireza Abulfazli, iranischer Ernährungsexperte, sagt: Der Verzehr von Granatapfelkernen ist viel besser als deren Saft, denn der Saft wirkt adstringierend. Er fügte hinzu, dass diese Obstsorte für Personen mit Verdauungsproblemen allerdings nicht gut ist. Jetzt werden auch Sie, liebe Hörerfreunde, sich für einen Obstkorb mit dieser schön gefärbten Herbstperle entscheiden. Die Feige ist ein weiteres Obst, das im Koran genannt wird. Diese Frucht hat positive Auswirkungen auf das Wachstum und die Gesundheit und spielt eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung von Krankheiten. Feigen sind süß und reich an Mineralien und Ballaststoffen und da sie keine Faser haben, werden sie für die Regenerierungsphase empfohlen. Aufgrund ihrer starken Wirkung auf das Wachstum und die Festigkeit der Knochen ist es eine geeignete Obstsorte für Kinder. Imam Reza, Friede sei mit ihm, sagte über diese Frucht: Feigen machen die Knochen stark und festigen das Haar. Sie entfernen zudem Leid und Schmerz. Wissenschaftler haben bei ihren Nachforschungen über Feigen festgestellt, dass sie eine direkte Wirkung auf die Knochenstärke und das Wachstum sowie die Gesundheit des Körpers haben. Tin ist der arabische Begriff für Feige und ist auch der Name eines Koranverses. Im Koran kommt dieser Begriff nur einmal vor. In dieser Sure schwört Gott:
Bei dem Feigenbaum und Olivenbaum und dem Berg Sinai und diesen sicheren Gebieten, wir haben den Menschen in schönster, ebenmäßiger Gestalt erschaffen. In diesen schönen Versen schwört Gott bei Feigen und Oliven und deutet darauf hin, dass er den Menschen in bester Gestalt erschaffen hat. Feigen und Oliven sind Früchte, die medizinische Wirkungen haben und deren Nährwerte sehr hoch sind und eine große Rolle bei der körperlichen Gesundheit spielen. Diese köstliche Frucht beinhaltet unzählige Mineralien und Vitamine wie Kalium, Magnesium, Phosphor, Vitamin A und B. Sie erleichtert die Verdauung und Ärzte empfehlen die Feige für körperlich schwache Personen, insbesondere Kinder. Feigen werden roh, gekocht oder getrocknet verzehrt. So ist diese Obstsorte das ganze Jahr über vorhanden. Feigen wirken gegen Krebs und regulieren die Darmaktivität. Diese Frucht ist wegen ihrem hohen Zuckergehalt für Diabetiker nicht geeignet. Auch Personen mit schwacher Leber- oder Verdauungsproblemen sollten Feigen nicht verzehren. Abu Sa'd, ein Anhänger von Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, erzählte, dass eines Tages dem Propheten ein Tablett voller Feigen geschenkt wurde. Hazrat Muhammad sagte daraufhin zu seinen Anhängern: Wenn man mich nach einer Frucht aus dem Paradies gefragt hätte, hätte ich bestimmt diese Obstsorte genannt. Die Feige ist eine kernlose Obstsorte, esst davon, denn sie heilt Hämorrhoiden und ist auch gut bei Gicht.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pulse Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.